DPO Artikel für Artikel. Heute sind wir beim Artikel 194, Beizug von Akten. Möchtest du wieder die Systematik erklären, Gregi?
Nein, das ist ein bisschen zu nerdig. Aber ich sage es gleich, das ist zwanghaft. Wir sind im 6. Kapitel. Das 4. Kapitel ist Ausgangspersonen, das 5. Kapitel Sachverständige. Und das 6. Kapitel sachliche Beweismittel.
Ich weiß im Fall nicht.
Wir sind kurz vor der Zwangsmaßnahme. Wir sind kurz vor der Zwangsmaßnahme.
Ja, ich weiß nicht, woher du diese Systematikmanie hast. Aber,
ich bin schon, du kennst mich schon als strukturierter Mensch, oder?
Ja, eben. Genau. Aber in der DPO ist das ganz anders.
Vielleicht muss ich mich etwas festhalten.
Die Staatsanwaltschaft und Gericht ziehen Akten aus anderen Verfahren bei, wenn die wichtig sind für den Nachweis vom Sachverhalt oder für die Beurteilung von der beschuldigten Person. Das betrifft Straf-, Zivil- und Verwaltungsverfahren, auch vergangene Verfahren. Mir kommt jetzt so gerade Grand Montana in den Sinn, mit den fürpolizeilichen Akten und...
Die, wo man nicht umgehend in einer begleiteten Edition geholt hat, meinst du die Akten?
Ich meine, die Akte, die man dann bei irgendeinem privaten Hai ein paar Tage später noch nachgefunden hat und dann nachgereicht hat. Falls das stimmt. Verstehst du das?
Ja, ich bin mit Grand Montana nicht ganz so nah drum, weiß ich das nicht, aber das würde mich auch nur aufregen, wenn wir darüber wieder anfangen zu reden, aus einer strafprozessualen Perspektive. Darum lassen wir das doch bitte auch.
Wenn wir noch schnell ein paar Beispiele nennen, was man da quasi darunter könnte verstehen.
Ja, also natürlich, was häufig ist, sind die sogenannten Vorakten, wo man möglicherweise sogar aus anderen Kantonen beizieht, um sich ein Bild über die beschuldigte Person zu machen.
Ich also erinnere Vorakten mich. Sind Strafakten von abgeschlossenen Strafverfahren.
Ja, Entschuldigung, so meine ich das. Und ich erinnere mich noch an unsere Anfänge, wo es noch keine Digitalisierung, noch das Fremdwort war. Weißt du nochmal, wenn wir Akten in sich bestellt haben beim Gericht, sind zwei riesige Kisten gekommen mit irgendwie Vorakten, ein Hell. Und dann hast du immer so entscheiden, du musst jetzt das D doch irgendetwas rauskopieren, musst es doch durchschauen. Wenn vielleicht irgendetwas drin ist, wo dann Vorakten sind, dann gleich Bestandteil von der Akte, darauf kann abgestellt werden, oder? Ist immer noch ein Abwägen gewesen. In unseren Anfängen mit unserem einfachen Kopieren, wo wir selber kopiert haben. Das sind ja Zustände gewesen, Akten zu kopieren. Aber das ist ganz ein anderes Thema, Entschuldigung.
Mhm. Nicht befugt, Akten beizuziehen, ist die Polizei. Aber die können gemäß DPO 43 Absatz 3 polizeiliche Akten von anderen Polizeikorps einverlangen.
Dann genau, aber eben neben den Vorakten sind es natürlich zum Beispiel auch Cash-Akten. Die können relevant sein in einem Fall oder aus einem E-Schutzverfahren, die können relevant sein oder aus einem Verwaltungsverfahren, wo es um irgendeine Gewaltschutzmaßnahmen gegeben hat und so. Das ist wirklich mannigfach.
Dann Absatz 2, Verwaltungs- und Gerichtsbehörden stellen ihre Akten zur Einsichtnahme zur Verfügung, wenn der Herausgabe keine überwiegende öffentliche oder private Geheimhaltungsinteresse entgegenstehend.
Genau, das ist eine Interessensabwägung, die ja eigentlich überall gilt, wo jetzt einfach nochmal Verhältnismäßigkeitsgrundsatz betont wird.
Ja, genau. Also das kann Amtsgeheimnis betreffen, aber auch Persönlichkeitsschutz von Dritten. Und dann muss man einmal auch mildere Massnahmen prüfen, also dass man zum Beispiel schwärzt. Was haltest du von dieser Tendenz vom Schwärzen? Also ich habe mitunter, komme ich jetzt einmal Akten über, die sehr weitgehend geschwärzt sind. Also erlebst du das auch oder bin ich das jetzt?
Ich erlebe es nur, wenn ich im Moment, wenn die neue Epstein, oder sagt man eigentlich Epstein oder Epstein?
Ich glaube Epstein.
Ja, wenn ich kenne sie im Moment nur, wenn ich sobald ein neuer Upload von den Epstein-Files gekommen ist, dass man da dort ganz viele Schwärzungen sieht. Und sonst habe ich das eher selten. Ich halte halt nicht so sehr irgendwie Fälle wie du, was um so viel geht.
Ja.
Du musst gerade viel rausschneiden.
Du bist einfach ein Jockel, oder? Was ist, wenn die Behörden die Akten nicht rausgeben?
Dann kannst du mir 3 vorlesen, genau.
Das kann man auch, dann kann man Absatz 3 lesen.
Genau. Aber eben, der Beizug Fakten ist nicht ganz unproblematisch. Was stört uns da aus VerteidigerInnensicht an diesen Beizügen insbesondere?
Dass man nicht ziegeln können.
Beispielsweise, dass es zum Beispiel ein Einvernahmeprotokoll aus einer konkursamtlichen Einvernahme ist, aus einer Befragung, aus einem Enforcement-Verfahren von der FINMA, wo man überall kein Mitwirkungsverweigerungsrecht hat, das Aussagenverweigerungsrecht nicht hat.
Pflicht, man hat
Mitwirkungspflicht.
Ja.
Oder auch interne Untersuchungen, wenn es um einen Arbeitnehmerkonflikt geht, hat man auch eine Pflicht, ja, gewisse Fragen zu beantworten. Natürlich ist das rein technisch oder prozessual klar, dass so Sachen grundsätzlich nicht verwertbar sind. Da gibt es ja einen jüngeren Entscheid, was um die ganzen Filmakten geht vom letzten Jahr, wo das Bundesgericht den Klartext geredet hat. Aber so Sachen muss man sich erstens erkämpfen. Und zweitens, wenn man es mal gelesen hat, oder? Weiß, wie es läuft. Wenn man geständig ist und man darf nicht darauf abstellen, dann wird es super schwierig, oder? Dann muss man versuchen, das sofort auszusondern. Und dann sieht der Richter oder die Richterin, wenn es einem sogar gelingt, zu aussondern, sieht der Richter oder die Richterin irgendein Artefakt von dieser Aussonderung in der bestehenden Akte und kann wieder eins und eins zusammenzählen. Also, das ist das kann zu einem grossen Problem werden im Rahmen von einer Freispruchverteidigung, so belastende Statements, selbstbelastende Statements.
Ja, darum ist eben auch wichtig, dass man, sagen wir, man hat jetzt einen grösseren arbeitsrechtlichen Konflikt, dass man dann halt allenfalls auch einen Strafverteidiger mit ins Boot nimmt, wo da den Finger drauf hebt.
Genau, wenn man dort als betroffene Person das kann antizipieren oder das Problem sieht oder jemand im Umfeld hat, der einem darauf hinweist, und dann muss man sich es auch noch leisten können, ist das ein Thema. Aber natürlich in vielen Fällen denkt man überhaupt nicht dran, oder man hat ja nichts zu befürchten oder kann sich das schlichtweg nicht finanzieren, da gibt es ja schon keine Grundlage. Man muss auch noch eine Rechtsschutzversicherung finden, die dann in der internen Untersuchung einen Strafverteidiger beizieht. Und da siehst man immer, was das natürlich kann. Wenn man das nicht gerne hören, wie das eine Berufswirkung hat, wenn ein Strafverteidiger in mitkommt.
Ja, aber wenn für eine interne Untersuchung eine externe Anwaltskanzlei beauftragt, dann bin ich der Meinung, dass das Fairness-Prinzip bedingt, dass du am Arbeitnehmer auch einen Anwalt stellst.
Genau, ich denke, wenn es eine gewisse Größe annimmt und eine gewisse Flughöhe annimmt, ist es selbstverständlicher und das wird professioneller eingeordnet, aber in so einem mittelständischen Betrieb, wo der Chef miteinander vorbeikommt und zusammenschießt und nachher sagt, jetzt unterschreiben das und bestätigen das, dort denkt niemand an einen Anwalt. Und wenn so Sachen beizogen werden, dass man einen arbeitsrechtlichen Prozess hat, dann auch ein Problem haben.
Mhm. Dann schnell zurück zum Absatz 3, dass ich es gleich noch gesagt habe, natürlich muss man es nicht nachlesen. Beschwerdeinstanz, wenn es interkantonal eine Behörde etwas nicht rausgeben würde, dann ist das kantonale Beschwerdeinstanz, also im Kanton Zürich wäre dann das Obergericht zuständig. Wenn es interkantonal ist oder Bund-Kanton-Konflikt, dann ist das Bundesstrafgericht zuständig.
Perfekt. Ja? Perfekt, danke.
Springen wir noch zum Artikel 195, Gregi.
Genau.
Dann hätten wir den vierten Titel abgeschlossen und können dann frisch nächstes Mal zu den Zwangsmassnahmen.
Das gefällt mir sehr, wie du das sagst. Dann haben wir das 6. Kapitel vom 4. Titel abgeschlossen. Gehen zum 5. Titel zu den Zwangsmassnahmen.
Genau, aber zuerst machen wir noch den 195er. Einholen von Berichten und Auskünften. Die Strafbehörden holen amtliche Berichte und Arztzeugnisse über Vorgänge ein, die im Strafverfahren können bedeutsam sein können. Also Arztzeugnis, Leumundsbericht, ein aktueller Strafregisterauszug, solche Sachen. Du, Gregi, was meinst du, wer darf solche Berichte verlangen?
Also im 195er steht ja die Strafbehörden. Grammatikalisch ausgelegt könnte das auch die Polizei, Ich nehme nicht an, dass das so ist, also in dem Fall die Staatsanwaltschaft oder Gericht.
Ich glaube, da müssen wir schauen, um was es geht. Aber ich bin der Meinung, die Polizei darf auch einholen. Meinst du nicht?
Dürfen die auch Wurststreifen einholen? Dürfen die aus der Strafregister ausstellen? Das geht
Würde ich
nicht,
jetzt schon
oder?
sagen. Ist die Frage, wo im Verfahren sind wir? Also andere Frage. Wir sind jetzt im Gerichtsverfahren, Hauptverhandlung. Darf der Staatsanwalt im Hinblick auf die Hauptverhandlung einen Strafregisterauszug beiziehen und den mitbringen? Oder muss er einen Beweisantrag beim Gericht stellen, Sie sollen so einen Strafregisterauszug einholen?
Danke für die Frage. Eines von meinen Lieblingsthemen. Es ist ein kontradiktorisches Verfahren im Hauptverfahren. Die Staatsanwaltschaft wird degradiert zu einer normalen Partei und muss oder müsste bei der beschuldigten Person oder Privatklägerschaft Beweisantrag stellen. Die Verfahrensleitung und die Hoheit ist nur beim Gericht.
Ich hatte einen Fall vor Obergericht Zürich. Dort ist der Staatsanwalt gekommen, mit einem ganzen Aktenbündel, hat er irgendwelche Strafakten beizogen und hat natürlich das nicht angekündigt, hat es auch nicht am Gericht angekündigt, ist überrascht mit dem erschienen und hat es natürlich, weil einem Klienten beschuldigt, die Person um die Ohren hauen. Ich bin auch ganz klar der Meinung gewesen, das geht ja jetzt definitiv ganz sicher nicht. Da bist du jetzt irgendwo in einem Bereich von einer Amtsgeheimnisverletzung.
Und wie ging es weiter?
Was meinst du, Gregi? Hat irgendjemand irgendein anderer Jurist meine Ansicht teilt? Was meinst du? Man muss aber noch sagen, das andere Strafverfahren hat einen anderen Staatsanwalt geführt. Also ich als Staatsanwalt würde das nie so machen. Ich würde den Antrag stellen, die sollen das beiziehen.
Ich habe es mal erlebt im Bezirksgericht Bülach, in einem Vorwurf von Sexualdelikt, ist der Staatsanwalt an die Hauptverhandlung gekommen mit ergänzenden Abklärungen vom polizeilichen Sachbearbeiter. Hat irgendwelche Sachverhalte abgeklärt, also Sachen gefüttert von irgendwelchen Umständen, hat dann wieder Polizeirapport eingereicht und dort bin ich dann auch kurz gestiegen. Also das relativ deutliche Wort gefunden, dass das nicht gehe und hat dann in der Verhandlungspause, oder die Verhandlung ist am nächsten Tag weitergegangen, habe ich ganz ein höfliches und kooperatives Telefonat bekommen von dem betreffenden Staatsanwalt, der vermutlich gemerkt hat, da muss er jetzt ein bisschen die Wogen glätten, sonst könnte das. Da ist er vermutlich zu weit gegangen, was er eindeutig ist, aber wir hätten das nicht bis zum Ende weiterverfolgt.
Zeigt ein bisschen die Schizophrenität vom System, oder? Das Kippen von der Verfahrensführung nach in das Zwei-Verfahrens-System. Also,
Genau, das ist ja so. Genau, das geht von
man
dem.
hat es wirklich nicht zu Ende gedacht und es gäbe die. Also, weiß nicht, ob es das für die Wahrheitsfindung ideales System ist. Aber eben, das ist die Diskussion, wo wir 2011 abgeschlossen haben. Seitdem ist es, wie es ist. Und jetzt schafft man so, wie es ist.
Zum 195er noch abschließen, wenn man amtliche Berichte oder Arztzeugnis einholt, wie ist das? Kann man von meinem Klient, von meiner Klientin den Arztbericht, Austrittsbericht aus einer psychiatrischen Klinik einfach so einholen?
Braucht natürlich eine Entbindungserklärung, also die haben ja dann auch ein Berufsgeheimnis.
Genau, also ich kann schon ab und an, wenn ich in das Verfahren reingekommen bin, wo man nicht von Anfang an dabei ist, vorsorglich im Namen von meiner Klientin oder meinem Klient allfällig bereits abgebende Entbindungserklärungen widerrufen. Weil oft wird ihm das ja vielleicht ganz am Anfang der Fötzel drunter gehalten. Man weiß nicht genau, was man so unterschrieben hat. Möglicherweise ist man noch fremdsprachig. Und das kann auch eine gute Vorsichtsmaßnahme sein, ganz am Anfang vom Verfahren, dass man nicht da in der Tage ganz viel belastende Sachen beiholt.
Ja, gut, aber man kann dann über GD, also den Arzt doch entbinden. Also, ob denn da am Ende vom Tag, ja, etwas günstig, muss man dann im Einzelfall genau studieren.
Genau, aber einfach als Sofortmaßnahme kann das sicher
Ja, natürlich.
noch ratsam sein.
Gut, ja, Gregi, eben, wie hast du gesagt, Alpe d'Huez, nämlich Zwangsmaßnahmen, der fünfte Titel, stimmt jetzt dann vor der Tür.
Ja, Louis, vielleicht sollte man den nächsten Titel eher mit dem Gold du Tourmalet vergleichen. wohl eine von der härtesten Pässe in der Tour de France, wo ja auch schon das Monster genannt worden ist. Vor allem Pass. Dann wir uns d'Altuys für einen schöneren Abschnitt von der Steppe noch vorbehalten.
Ja, dann werde ich vor der nächsten Folge ein bisschen Epo zu mir nehmen, damit wir dann dort tiefig durch die Zwangsmaßnahmen kommen.
Genau. Also Alex Zülle, ich freue mich, dich bald wieder zu sehen.
Schönen Abend, Toni Rominger.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest, und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.